Drückst du auf den Knöpfe?
Ist schon auf den Knöpfe gedrückt. Boah, das war schlecht, Zollendisch.
Warum bist du heute so schlecht drauf, Valentin?
Warum bin ich denn heute schlecht
drauf? Man merkt, du bist ein bisschen ruppig.
Ja. Ruppig?
Ja.
Boah, ich bin gerade schockiert über eine schlechte Holländisch.
Wer ist denn gerade bei den Dallas Cowboys Favorite Odds Headcoach? Vielleicht liegt es daran.
Ich habe mir eben einen.
Louis van Gaal.
Hey, ich bin der Louis van Gaal. Ich war schon immer ein großer Cowboys-Fan.
Finde ich witzig. Als Leader von Men finde ich gut.
Ja?
Ne? Ja. Ich glaube, das ist mein neuer Hasssatz. Kann er auch ein Leader of Men sein? Ist er ein Leader of Men, ist die Frage. Als Headcoach muss man auch ein Leader of Men sein.
Das ist diese Allgegenwärtigkeitsantwort wie nach dem Eye-Test.
Ja, genau das.
Das ist genau das.
Ja, ich mache aber andersrum. Ich sage nur noch, Defense of Ends passen, sind sie Leader of Men und Headcoaches müssen für mich den Eye-Test machen. Zum Beispiel die drei Kandidaten hier bei Dallas Cowboys, Kellen Moore, Coach Sanders und Pete Carroll. Wer passt den Eye-Test? Nur Coach Sanders. Das ist mein neuer Headcoach. Punkt.
Warum passt er jetzt nur den Eye-Test, weil er der Einzige ist mit Sonnenbrille?
Passt Kellen Moore den Eye-Test?
No.
Sag's mir.
No. Ich kann seine Augen sehen.
Aber passt, schafft er bei dir den Eye-Test?
Ist das ein Headcoach-Look? Wir hatten es letztens schon mal in der Folge
gesagt. Hört mal auf, wenn Leute anhand ihres Aussehens auf ihre Fähigkeit zu diskreditieren.
Kannst du bitte damit anfangen?
Nenn mir bitte einen optisch uncharismatischen Coach in der NFL, der in den letzten 20 Jahren Erfolg hatte, und dasselbe im Fußball. Schieß los. Sag mir einen, wo du drauf guckst und sagst von wegen, boah, du siehst einfach null nach Championship aus.
Aber Dominik Tedesco.
Wo hat der denn was gewonnen?
Nicht. Der erstmal hat er nichts gewonnen.
Was hat der gewonnen?
Der hat Schalke zum Zweiten gemacht.
Ich frag dich jetzt gerade nach einer ernsthaften Sache.
Und dann hat er gefeuert worden.
Sieht aus wie ein halbes Stück Wasser in der Kurve? Nein.
Du nimmst gerade als sehr junger. Als Sample Size nimmst du den greatest coach of all time.
Andy Reid. Tom Coughlin.
Ey, beide John Harbaugh. Beide Harbaugh.
Ja.
Tell me.
Ja.
Nick Sirianni, ganz ehrlich, Alter. Ich mag manche Sachen, die er gemacht hat. Frag ich, aber good looking guy. Ist ein gut aussehender Mann.
Das heißt, für dich ist auch...
Sean McVay sieht verdammt gut aus.
Sean McVay sieht verdammt nach Headcoach aus.
Matt LeFleur sieht verdammt nach Headcoach aus.
Ja, das stimmt.
Dan Campbell, sign me up. Mike Vrabel, sign me up.
Zach Taylor, no.
zum Beispiel. Mike Tomlin.
Absolut.
Junge, bin ich voll dabei.
Ja. So. Ist massivst oberflächlich, was wir hier gerade machen.
Wie hieß nochmal der eine Giants-Coach, der die komische Frise hatte, der damals Patrick Mahomes draften wollte?
Ben McAdoo. Junge, ben McAdoo. Der im viel zu großen Suit da ankam bei der Pressekonferenz.
Guck dir an. Ey. Und jetzt final, Mike McCarthy. Sag ehrlich.
Boah, Mike McCarthy, ich sag dir ganz ehrlich, der bewegt sich auf der Grenze.
Martin, es ist deine sportjournalistische Pflicht, das jetzt einzuordnen.
Haben
wir hier gerade so was Gutes gebaut?
Ja, ihr sollt super sein, die zwei.
Adam Gase.
No. Ja. Kyle Shanahan. Richtig, wirklich. Alle Namen, die wir gerade genannt haben, Freunde, die ihr gerade zugehört habt, was waren eure Emotionen, wenn ihr diese Männer euch anguckt, wie sie aussehen, was sie euch für eine Aura geben? Das sind einfach, das muss mit dabei sein.
Überall kam dieses Geräusch, dieses... Weißt du, wenn so einen Stempel kommt?
McDaniel. Ey, McDaniel, noch keinen Erfolg gehabt, aber sag ich ganz ehrlich...
Headcoach. Ja, Junge, das ist...
Robert Saal.
Headcoach.
Das ist ein Headcoach.
Okay. Warum ist Steve Spagnuolo kein Headcoach danach?
Der sieht massivst nach Headcoach aus.
Das ist ja die Frage, deswegen sind wir der Überzeugung, der muss ja Headcoach werden.
Der muss ja Headcoach werden dann dort uns.
Ist er ja schon mal gewesen.
Dennis Allen, aller Weltsgesicht. Willst du mir sagen, Dennis Allen ist ein Headcoach gewesen?
No.
Sag ehrlich.
Jared Mayo. No.
Ey. Und final, sag ich ganz ehrlich, vielleicht Top 3 mit meisten Aura, best aussehender Headcoach, Dave Canales. Kommt ein Jahr und dreht das Ding komplett rum. Frank Reich sieht aus wie irgend so ein Onkel.
Frank Reich sieht richtig gut aus.
Frank Reich?
Ja.
Ja, der sieht aus wie so ein Typ, der im Walmart arbeitet, aber dann dafür der Chef ist.
Wie nennt man den nochmal? Silver Fox oder so, ne?
Silver Fox.
Bruder. Frank Reich sieht original aus wie ein Accountant.
Kannst du nicht Frank Reich jetzt nicht als Typ ohne Aura betiteln? Das geht wirklich nicht.
Also ich bin komplett bei Jan. Das sieht eher aus nach
Coles Buchhaltung. Euer Problem ist, dass ihr die Storyline, die ihr oder die Verknüpfung, die ihr dazu im Kopf habt, direkt mit
Nein. Ey, wirklich, ich sag jetzt mal nichts für ungut. Buchhaltung Coles, so sieht's aus. Also es hat ich habe gerade rein gar nichts mit den Namen, die genannt worden sind, wirklich rein oberflächlich, optisch einfach drauf, drauf geguckt und mir gedacht, Head Coach oder No Head Coach? No Head
Warte. Also,
ich mach doch. So. Ich überleg gerade, wen gab es denn noch so wo man, also so eher so, weil wir haben jetzt viele Head-Coaching-Beispiele genommen, was ja auch dafür...
Also Valentin, jetzt mal wirklich, ne? Einfach mal der Vergleich, ne? Und jetzt sag mir nicht, das hat nichts mit dem Win-Record zu
Dave
tun.
Canales, das ist ein Bild von Dave Canales. Perfekt, wie aus Netflix, Junge, rausgeschnitten für Head-Coaching.
Junge, der sieht einfach aus, als ob er so der Main-Character in dem Film ist, wo er sich selber spielt. Frank Reich. Dave Canales.
Ja, gut, Jungs.
Frank Reich.
Ja. So. Ja, super.
Ich überlege gerade.
Junge, was ist das für ein perfekter Übergang? Der hat einen richtig guten Edgar oben angesetzt.
Der hat einen richtig guten Edgar.
Ich überlege die ganze Zeit, wer nicht wir. Also Kellen Moore ist halt aktuell aus der Riege, wo ich auch sage.
Pete Carroll erinnert mich immer an den von Any Given Sunday, den Head Coach. Weißt du?
Ja, ja. Geil, finde ich gut.
Was mit Jonathan Gannon?
Jonathan Gannon?
To be determined, sage ich aber ganz ehrlich.
Ja, weil ihr nicht wisst, ob er gut oder schlecht ist, aber anhand eurer Analyse gerade.
Nee, wobei ich sagte Folgendes, basierend auf Pew Pew Clip, nein.
Nein, kein
dass
Head Coach.
Das Flair, was ihr mir mittlerweile mit diesem Agro Spectator an der Sideline gibt, mit zwischenzeitlichem Erfolg, ja. Doch?
Ja, wie gesagt, nein, kein ihr verknüpft euer, egal.
Kein
nein,
Head Coach.
Machen wir weiter.
Kein Head Coach, ich habe mich festgemacht, kein Head Coach. Kevin O'Connell, Head Coach.
Schocker ist auch Head Coach.
Generell muss ich sagen, der Shannon Coaches Tree ist wahrscheinlich der bestaussehendste Coaches Tree, den es da draußen gibt.
Auf jeden Fall.
Ja, das kannst du, glaube ich,
auch eine Boyband gründen können einfach. Es hätte funktioniert.
Ja.
The Shanahans.
Und dann immer so eine Choreo, wenn sie dir so einen Quickplay reinhauen.
Wer ist der Schlagzeuger von denen?
Der Schlagzeuger? Sal. Der ist doch grob.
Du bist wirklich den einzigen Defensivtypen, den man in diesem Konstrukt irgendwie spannen kann.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er mal so ein Drum-Solo hat. Der war doch von deren
Tree. McDaniels auf jeden Fall der Bassist.
McDaniels. Ja, doch, der Smooth, der einfach so ein bisschen am Zupfen ist. Ja, doch,
der ist der Bassist.
Ja. Finde ich gut. So, Freunde, reicht jetzt.
Müssen wir auch mal machen. Freunde, reicht jetzt?
Genug Oberflächlichkeiten hier.
Three and out von Fokus.
Fokus!
Football!
Ja, Live-Recherche, das liegt man ja an uns. Herzlich willkommen zu Three and Out, unserem Short-Format in Anführungsstrichen, wo wir dann manchmal nicht ganz so short werden, weil wir vor allem jetzt in der Phase der NFL ziemlich viele intensive Themen haben, die wir besprechen wollen, die wir besprechen müssen. Es werden neue Headcoaches eingestellt, es werden neue Koordinatoren eingestellt, es werden auch weiterhin noch der einen oder anderen lassen. Es kristallisiert sich langsam raus, was bei der einen oder der anderen Franchise passiert. Also gar nicht Themen, die wir uns da aus der Nase ziehen können oder die wir von euch zugeschickt bekommen, sondern einfach auch Themen, die aktuell passieren. Und wir machen das natürlich, damit unsere Previews und Reviews detailliert bleiben können, dass wir uns die Zeit nehmen können, über die Spiele zu sprechen und dann dieses Format natürlich für alle allgemeinen NFL-Fans da draußen, die da einfach Bock haben, sich mal sowas anzuhören, die Bock haben, uns mal zu hören, die mal so eine Hörprobe brauchen, wo man nicht das riesen Spielverständnis vielleicht braucht, sondern einfach mal sich im NFL-Geschehen bewegen möchte. Auch hier übrigens vielen lieben Dank an unseren Sponsor des Podcasts, Chamon, die älteste, beste, schönste Kaffeerösterei Kölns. Natürlich auch Sponsor von Three and Out, nicht nur vom Football-Wohnzimmer. Gutscheincode FOCUSFOOTBALL10 kriegt ihr 10% Rabatt auf alle Kaffeesorten. So, wir haben heute drei Themen vorbereitet. Für euch. Alles in Bezug auf neue Coaches und Leute, die neu unterschrieben haben. Wer macht den Start, Männer?
Valentin, komm, schlag uns eine Reihenfolge vor. Du siehst aus wie das blühende Leben heute.
Ich habe die Reihenfolge genommen, die du reingeschickt hast.
Ja, dann hau raus. Was habe ich denn reingeschrieben?
Du hast angefangen mit dem glorreichen Ben David Johnson, wie ich ihn gelernt habe.
Ben David.
Ja, Ben David Johnson, ja.
Das habe ich vorbereitet.
Heute gehen wir für den vierten Versuch übrigens, ne?
Ja.
Ja, perfekt.
Was ist der vierte Versuch?
Wir haben Ben Johnson, wir haben Lou Anarumo, wir haben McDaniels als Patriots OC und wir haben Kevin O'Connell mit der Vikings Extension.
Wir haben auch übrigens diese Woche keine, sag ich mal, externen Themen reingenommen. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns geschickt worden ist. Da wird wahrscheinlich irgendwo eine Überschneidung sein, aber wir haben gesagt, wir wollen diese vier Personalien einfach mal ein bisschen genauer besprechen, weil es da ja einfach um
Household-Names
geht in der NFL.
Das ist die heiße Phase. Ich habe einmal den Abgang von Ben Johnson besprochen und das Ganze aus Sicht der Detroit Lions. Und dann können wir ja nachher mit dem, was wir hier ein bisschen vorgetragen haben, mal besprechen, was das jetzt für die Chicago Bears heißt. Aber wir haben hier viel über Ben Johnson geredet. Seit Beginn unseres Podcasts gilt er einfach als Top-Offense-Coordinator, der Top-Offense-Coordinator, der heißeste Kandidat für Head-Coaching-Jobs, hat sich dann ja letztes Jahr noch dazu entschieden, nicht Head-Coach der Commanders zu werden, ist wieder Detroit Lions-Coach geworden, weil er halt auch die diesen Super Bowl gewinnen wollte, weil er halt auch nochmal diese Offense komplett entfalten wollte und hängt bei uns oder war bei uns dann, wie gesagt, in aller Munde als bester Koordinator. Aber ich finde so, die Frage muss man ja trotzdem nochmal stellen im Gesamten, wer verlässt die Detroit Lions ja eigentlich und wer war Ben Johnson für die Detroit Lions? Kurz zur Erklärung, Ben Johnson hat im Jahr 2021 zur Hälfte der Saison die Offense übernommen von den Detroit Lions. Ist dann somit der zweite Offense-Koordinator, erst von Dan Campbell. Und ab dann lief die Offense deutlich besser. Sind ja damals 0-8 gegangen und haben dann hinten raus ja noch die Saison richtig gut gedreht, unter anderem mit diesem Win dann im Lambeau Field. Die Statistiken, die ich jetzt vorführe, sind aber nur die Statistiken der letzten 3 Jahre, wo Ben Johnson wirklich voller Offense-Koordinator war. Und das ist ja auch einfach was sehr Besonderes, dass du jetzt einen Coach hier hast, der 3 volle Saisons als Schnittmenge hat und zeigen kann, er ist wirklich der Beste oder er war oder wie gut er wirklich ist. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil dieses Jahr schon mal dargestellt, die Lions waren die beste Offense, sie waren die beste Offense nach Punkten. Ich glaube, nach Jans müssten sie es auch gewesen sein. Ist dann aber natürlich immer schwierig, weil alles hat ja auch gepasst. Sie hatten die beste Offensive Line, sie hatten ihre Wide Receiver, sie hatten einen sehr guten Quarterback. Ne? Die Qualität eines Offense-Koordinators zeigt sich ja dann mehr über die Jahre, wie er performt und wie konstant es ist. Auf die letzten 3 Jahre gezeigt, wenn du die alle offensiven Seasons, alle Scoring-Seasons nimmst der NFL, waren sie im Jahr 2022, war es die 18. beste Season auf die letzten 3 Jahre gesehen, 2023 die 15. beste Season und 2024 die beste offensive Season nach Punkten, die wir gesehen haben. Das Krasse ist, Valentin, das hast du auch gesagt, dieses Jahr war wirklich so Banane, was die Lions an Punkten gemacht haben. Sie hatten dieses Jahr 564 Punkte und letztes Jahr waren sie Platz 15 und haben 103 Punkte weniger aufs Board gebracht. 103 Punkte, also es war der absolute Wahnsinn. Und keine Offense hat auf den Vergleich, wenn man alle 3 Jahre zusammenfügt, also in dieser Zeit von Ben Johnson, so viele Punkte gemacht oder so viele Punkte aufs Board gebracht wie sie. Es waren 28,98 Punkte, da sind sie knapp vor den Buffalo Bills. Die ziehen da auch noch mit, auch das steht ja wieder für dieses Team, wie viele Punkte die aufs Board bringen. Aber dann gibt es einen Drop auf 3 und 4, da sind sie 2 Punkte vor den Eagles und vor den Baltimore Ravens. Nach Total Yards sind sie auch die Nummer 1 gewesen, machen im Schnitt 394 Yards, haben im Schnitt auf die 3 Jahre 394 Yards pro Spiel gemacht, sind da 14 Yards vor den 49ers und 16 Yards vor den Baltimore Ravens, waren auf diese Zeit gesehen die Nummer 1 Passing Offense und die Nummer 5 Rushing Offense hinter Baltimore, den Philadelphia Eagles, den Chicago Bears und den Atlanta Falcons. Passing Offense und Rushing Offense ist nach Yards gerechnet. Also absoluter Wahnsinn, was Ben Johnson da auf die Beine gestellt hat. Und Fazit dazu ist, was man auf jeden Fall sagen kann, er ist unangefochten der beste reine Offense-Playcaller gewesen, den es in den letzten 3 Jahren gab. Es gab andere, die waren noch richtig gut und die waren oben mit dabei. San Francisco ist ja mit dabei, da ist dann aber ein Headcoach ja schon da. Also diesen Titel, den wir ihm gegeben haben die letzten Jahre, den hat er zu 100% verdient, weil, und das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, die Protagonisten bis auf Jared Goff, der ein erfahrener NFL-Quarterback ist, zu dem ich dann nochmal ganz kurz komme, waren ein Jahmyr Gibbs, der Rookie war, war ein Amon-Ra St. Brown, der erst entwickelt werden musste, waren ein Sam LaPorta, ein Jamison Williams mit nicht viel Erfahrung. Also es war jetzt nicht so, dass Ben Johnson hier in eine San Francisco 49ers Offense gekommen ist, in eine Kansas City Chiefs Offense gekommen ist, wo er aber super erfahrene Spieler haben, die das schon über Jahre gemacht haben, sondern er hat diese Spieler geformt. Was jetzt sehr, sehr, sehr interessant wird, wie das die nächsten Jahre läuft bei den Detroit Lions und was sie die nächsten Jahre wie der Abfall dieser Spieler sein wird, weil wir werden sowohl einen Ben Johnson in einer anderen Offense sehen und mit einem anderen Team und sehen, ob er der Elevator war und gleichzeitig werden wir diese ganzen Spieler jetzt bei den Detroit Lions auch mit einem anderen Offense-Koordinator sehen, wo wir dann herausfinden werden, wo der Weg für diese Spieler hingeht. Also ich finde, es steht wirklich auf der Kippe, ob ein Jahmyr Gibbs, ein Amon-Ra St. Brown weiterhin diese dominanten Seasons haben werden, so wie es dann auch nachher dieses Jahr dann auch in Jared Goff hatte, wo jetzt ja auch dann wieder die Diskussion bzw. der Blick drauf kommt, kann er auch ohne Ben Johnson.
Ja, aber das finden wir wahrscheinlich in einer anderen Folge raus, richtig? Wir gehen ja jetzt auf die Chicago Bears ein, richtig?
Das war jetzt einfach nur, ich habe ja viel gesagt, das war jetzt einfach nur mal abgeschlossen. Ich habe einen großen Teil auch zu Jared Goff, der würde aber den Rahmen hier sprengen zu seiner Leistung und wie er in dieser Offense fungiert hat.
Ja, die Bears brauchen auf jeden Fall offensiv endlich mal jemanden, der da das Ruder in die Hand nimmt. Ne? Also die Bears sind seit 2007 nicht mehr in den Top 5 gewesen, was Points oder Yards angeht. Ein Outlier gab es 2013, da waren sie Zweiter in Scoring, aber das ist die einzige Season, die den Top 5 hatten seit 2007. Ne? Und das sind jetzt fast 20 Jahre. Also du brauchst da endlich mal jemanden, der diese Offense quasi einmal auf links dreht und quasi wieder zu alter oder zu sehr, sehr alter Stärke dann irgendwann mal zurückführt, wenn es die jemals gab, diese alte Stärke in Chicago. Das war generell dann auch immer eher ein Defense-lastigeres Team historisch. Aber was an Ben Johnson ja noch so special ist, in den ganzen Sachen, die du machst, er ist sowohl ein guter Pass-Game-Koordinator als auch ein guter Run-Game-Koordinator. Ne? Das haben wir ja auch nicht alle diese Fähigkeit. Und in Chicago brauchst du ja sowohl ein Run-Game als auch ein Pass-Game, das irgendwie funktioniert. Und er ist jetzt zum dritten Mal in Folge oder das dritte Jahr in Folge für Head-Coaching-Jobs halt nominiert gewesen. Und das war jetzt auch das Jahr, wo es halt nicht mehr zurückgeht. Und das hat Adam Schefter auch gesagt, so, du kannst nicht dreimal in Folge Nein sagen, weil irgendwann, wenn du so oft Nein sagst, ruft dich auch keiner mehr an. Und wer sagt denn, dass nächstes Jahr nochmal genauso gelaufen ist? Also du gehst ja auch hier aktiv, es kamen jetzt die Reports raus, ich weiß nicht, wie akkurat das sind, aber das sind halt 13, 14 Millionen im Jahr, die er jetzt anscheinend verdient. Ja, das sind knapp, keine Ahnung, 8, 9 mehr, als er wahrscheinlich als Koordinator verdient. Das ist halt generational money, ne? Vor allem mit Frauen, Kindern etc. Das ist halt... Es war jetzt Zeit für ihn und die Bears-Stelle war dann wahrscheinlich von dem Setup her, was er haben wollte, dann wahrscheinlich die beste und vor allem auch die mit einem Quarterback, wo auf jeden Fall ja noch einiges drin ist. Also was Caleb Williams dieses Jahr gespielt hat, ist ja nicht das, was wir von ihm erwartet haben. Und ich glaube, Ben Johnson ist da der perfekte Mann für, um ihn dann ein bisschen Ordnung, Struktur in diese Offense zu bringen, die keiner hatte. Und da eben diese Specialness, die er in Detroit gezeigt hat, eben mit Caleb Williams zusammen auf den Platz zu bringen. Und sonst passt ja vieles, ne? Also machst du im Draft ein paar Moves in der Offensive Line oder in der Free Agency und du hast plötzlich einen Roster, wenn Caleb Williams gut performt, das ja wirklich so... Also würde mich nicht wundern, wenn dieses Team nächstes Jahr eine Top 5 Offense ist.
Das ich in dem Setup. Ich finde es so schön, dass du direkt den Weg gehst. Ich will.
Ein bisschen Pessimist, ne?
Ich bin kein Pessimist. Ich bin nur. Das ist die. Also sagen wir es mal so: basierend auf dem, was wir über die ganze Saison gesehen und gehört haben, ist das so mehr oder weniger Plausibilitätsmove. Es kommt zusammen, was eigentlich zusammenkommen sollte. Und das glaube ich schon seit ein paar Wochen. Für einen guten Medienflow gab es ja dann nochmal hier zwischendurch ein bisschen Tom Brady, Raiders oder sonstige Interessen. Die Chicago Bears haben ja auch, muss man dazu sagen, 17 Leute interviewt, bevor sie sich für Ben Johnson entschieden haben. Nichtsdestotrotz wirkt es am Ende so ein bisschen wie dieses... Du hast das, glaube ich, gestern schon so lustig, beziehungsweise schon so, Jan hat es gestern nach der Aufnahme auch gesagt, dass die Chicago Bears ja, beziehungsweise Ryan Poles, ja eigentlich von Jahr zu Jahr zu Jahr in wundervolle Entscheidungen eigentlich reingebracht wird, ohne dass er eigentlich noch groß drüber nachdenken sollte, was er eigentlich da tut, sondern strukturell macht einfach viele Dinge Sinn, die die Chicago Bears jetzt gemacht haben in den letzten Jahren. Und das ist halt einfach für mich jetzt gerade so dieses... Dieser nächste Schritt, der sich massiv plausibel anfühlt, bei dem ich aber glaube, dass er jetzt von der Öffentlichkeit oder generell auch von uns eher viel zu positiv gemalt wird und viel zu wenig die Risiken dahinter auch nochmal gesehen werden, die halt eintreten können, weil was wir festhalten müssen, die Chicago Bears sind auf eine gewisse Art und Weise ein Pulverfass. Auch jetzt nach der Saison, ne? Haben den Nummer 1 QB vom Board genommen. Der hat nicht so funktioniert wie die Nummer 2, die jetzt gerade im Championship-Game steht. Wir wissen haargenau, die NFL ist eine Liga von Narrativen. Ob die dann zu 100% so eintreffen, beziehungsweise zutreffend sind, sei mal dahingestellt. Er hat einen Top-Kader, Ryan Poles hat einen Top-Top-Kader hingestellt, gerade auf Skill-Positions. Wir haben sie unfassbar gelobt. Vor der Saison schlussendlich das Outcome aus dem, was die an Spielern da haben, ist auch nicht das gewesen, was wir uns alle erhofft haben. Jetzt kommt der meistgehypteste Koordinator der Season zu den Chicago Bears, zu diesem Prospect, das alle ja immer noch, glaube ich, irgendwo special sehen, Caleb Williams, aber ich denke nach der Saison trotzdem schon einen Ticken vorsichtiger drauf schauen und sagen wir es mal so, das ist so dieses Premium-Hire, was sie aber, glaube ich, auch die Chicago Bears haben so oder so mittlerweile, also so langsam die Pistole auf der Brust, dass irgendwas passieren muss, ne, mit den letzten 3-4 Jahren oder den letzten 3-4 Off-Seasons. Aber mit Ben Johnson holst du dir halt eine, also du musst in den nächsten 2 Jahren funktionieren. Sonst kannst du halt als Chicago Bears wahrscheinlich musst überlegen, du mit ob jedem, du die, ne? Ja, aber die Frage ist.
Also, musst du es immer, also es ist ja egal, wie du immer, holst.
Das stimmt,
und du musst immer den besten Headcoach, aber das musst du ja mit jedem. Also es gibt ja keinen Headcoach, den sich Ryan Poles jetzt holen kann, der nicht funktioniert in den nächsten 2 Jahren. Und dafür ist es ja aus Chicago Bears Sicht, also für mich gibt es, also das Risiko gibt es immer. Und es gibt nicht die frische, neue Franchise, die dir alles erlaubt und so, sondern ich glaube, wenn du musst halt das betrachten, was du hast. Das ist ein gutes Roster, das ist ein, das vielleicht dann auch das Verhältnis mit dem GM, was du hast. Du selber als Coach, der den Kader glaubt, weil das hat er ja. Ne? Die O-Line ist bei weitem nicht die schlechteste vom Roster her. Die Receiver sind bei weitem nicht die schlechtesten. So, ne? Er ist ein sehr guter Koordinator. Also,
egal, die Frage ist halt, ist
also für wen soll das jetzt schlecht sein? Also wo ist das jetzt ein schlechter Move oder wo ist jetzt, wo kommt da jetzt mehr Brisanz rein für wen? Weil, also für die Bears ist das der beste Move, weil...
Das stellt halt eine Frage. Es wirkt wie der beste Move, weil...
Was wäre denn besser gewesen?
Ist halt die Frage, will ich als Headcoach zum Beispiel, wäre ich zum Beispiel hingegangen und hätte mir er war jetzt gerade schon weg, aber hätte ich mir zum Beispiel lieber einen Mike Vrabel reingeholt, der ein Leader of Man, ein Culture-Setter ist, ja, der auch schon Erfahrung hat, vor allem mit einem Franchise, das nicht erfolgreich gewesen ist. Ja, ich sag mal so, aber hättest ja zum Beispiel überlegen können, ob auf einen Robert Zahl gehst oder sonst, ne? Also sag ich mal, auf eine provenere Variante und dann hingehst und dir.
Der ist ja nicht proven, der ist ein Loser.
Head Coach bzw. ein OC rein. Gut, der hat aber.
Aber er ist ein Loser. Mit der Anzahl an Spielen, hat er über 50 Spielen, ist er,
genau,
hat er den schlechtesten Winning Record der Jets.
Wir haben ja gesehen, was mit den Jets passiert ist, ab dem Moment, wo er weggegangen ist. Da war ja schon von uns der Punkt dieses Jahr, wo wir gesagt haben,
er ist auch Defense. Er ist auch Defense.
Ich weiß, aber genau, aber richtig, mir geht es aber trotzdem.
Ja, hättest du lieber Vrabel mit Josh McDaniels oder Ben Johnson für deine Offense?
Wir müssen ja am Ende des Tages immer.
Also Vrabel kann ich mitgehen.
Ja, aber dann hast du ja immer noch die Offensive Coordinator-Frage.
Genau, richtig.
Das wäre ja Josh McDaniels gewesen.
Also Vrabel ist ein Winner, gehe ich mit. Salah ist ein Loser. Salah hat drei Jahre.
Aber sag mal, Josh, lass mal bei Vrabel bleiben. Selbst wenn Josh McDaniels,
es fängt so, wieder an.
Daniels, scheiße, jetzt fängst du wieder mit dem S und ohne S an.
McDaniels.
Ich weiß zwar, dass der von der Öffentlichkeit ja geächtet ist, aber am Ende des Tages hat er es hingeschafft, zum Beispiel ja mit einem Mac Jones zu arbeiten. Er hat
das hat Ben Johnson ja auch. Also Ben Johnson.
Ja, Budi, aber mir geht es nochmal darum. Wir reden jetzt gerade die ganze Zeit die Plausibilität hinter Ben Johnson. Guck mal, die größte Plausibilität, die ja da ist, ist, Ben Johnson wird Caleb Williams fixen. Das ist ja so mehr oder weniger, würde ich mal sagen, Prio 1, ne? Wenn wir das gerade drauf gucken. Fakt ist, da laufen aber noch 52 andere Leute rum. Und darum geht es mir halt einfach. Ich finde, die Chicago Bears sind an für sich ein sehr, sehr gefährliches Franchise, gerade für Newbie, weil du A, in einer unfassbar krassen Division rumläufst, du bist in einem Franchise, was chronisch Probleme hat, Erfolg zu installieren, und du bist jetzt gerade der Ben Johnson, der seit 3 Jahren so diese Koryphäe im offensiven Bereich ist, der halt eine Koordinator-Koryphäe ist, kommst jetzt aber in die Position, dass du ein ganzes Franchise halt quasi halt unter Kontrolle kriegen muss. Und da sage ich halt einfach, es hätte tendenziell noch die Variante B gegeben, indem ich mir einen Proven Guy hole, mit einem vielleicht ein bisschen unspektakuläreren OC, in dem ich halt auch hätte was aufbauen können. Wie gesagt, ich bin bei dieser Ben Johnson-Geschichte jetzt nicht, also ist nicht für mich nicht weltfremd, dass es gemacht worden ist. Für mich ist es, wie gesagt, plausibel, dass es getan worden ist. Nur, ich werde mich jetzt nicht hinsetzen, genau wie letztes Jahr, und die Chicago Bears wieder in den Himmel loben, sondern das will ich erstmal sehen. Also ich will erstmal, dass das bewiesen wird, dass das funktioniert.
Sehr gut. Also ja, das immer aber nochmal aus welcher Perspektive man spricht. Ich glaube, mit dem, was auf dem Markt ist, und Mike Vrabel, bin ich voll dabei, das zu diskutieren, weil für mich ist Mike Vrabel, der hat nämlich gezeigt, dass er gewinnen kann. Er stand im AFC Championship Game, hat ein Team elevated, hat sich um die andere Seite des Balles gekümmert, hat es auch geschafft, Offenskoordinatoren zu ersetzen, hat einen mediocre Quarterback wieder zum Leben erwecken lassen, also war da Teil davon, und ne, das gehe ich mit. Aber ich glaube, mit dem Markt, der da ist, und mit dem, was du haben kannst aus einer Bears-Sicht, ich glaube, es ist schon schwierig, da was Besseres zu finden. Einzige Sache, das noch von mir aus zum Thema Caleb Williams, es wird eine Riesenaufgabe halt. Ne? Also der Unterschied und das auch, also Jared Goff ist ein sehr wichtiger Spieler gewesen aus vielen verschiedenen Faktoren, aber Ben Johnson, wie du es eben gesagt hast, ist ein Meister darin gewesen, das Spiel auf alle Ebenen zu verlagern, auf das Run-Game, vom Run-Game auf das Play-Action-Passing-Game, auf die verschiedenen Wide-Receiver, auch mit Trick-Plays etc. pp., dass Jared Goff sehr, sehr produktiv in dieser Offense war, aber die Art, wie Jared Goff gespielt hat, hier sehr besonders war. Er musste sehr viel checken an der Line of Scrimmage, hatte sehr viel Verantwortung im Run-Game, hatte sehr viel Verantwortung in den Protections mit den Kill-Calls etc. Er muss sehr viele schnelle Entscheidungen treffen, es gab sehr viele Motions, musste auch mal die Entscheidung getroffen werden, gezielt den Ball in den Boden zu werfen, so funktioniert die Offense. Zwei von den drei Dingen sind Dinge, die Caleb Williams halt nicht gemacht hat. Caleb Williams wirft den Ball nicht schnell weg, Caleb Williams extended, und Caleb Williams ist auch nicht dabei, bei Pressure den Ball in den Boden reinzuwerfen. Also die Time to Throw bei Jared Goff in den letzten drei Seasons war 2,69, 2,58 und 2,68. Ne? Also wenn wir davon sprechen, Ben Johnson spielt mit dieser Offense, es muss meiner Meinung nach teilweise eine andere Offense werden. Es wird eine ganz neue Aufgabe, und das wird spannend zu sehen. Aber nochmal, ne, wenn Ben Johnson, jemand, der über 3 Jahre auf der offensiven Seite so performt hat, das ist kein Zufallsprodukt, das ist nicht anhand eines starken Rosters, das ist nicht, weil er den großen Meister über sich stehen hatte, sondern weil er es kann, müssen wir schon annehmen, und das hat er sich dann auch einfach verdient, dass er diesen Teil des Balles verbessern wird. Und dann kommt halt eine Headcoaches-Komponente mit dazu, ob er dann da auch besser wird oder ob die
besser wird. Ist für Ryan Poles übrigens auch das größere Sicherheitsnetz, muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Weil jetzt wird sich keiner hinstellen und sagen, von wegen, ey, wie konntest du nur? Hätte jetzt Mike McCarthy zum Beispiel geholt, weil er persönlich der Meinung gewesen wäre, hey, das ist für mich ein ein proven Franchise-Setter, der irgendwie irgendwo geschafft hat, hättest du zumindest als Ryan Poles wahrscheinlich viel, viel früher Gegenwind bekommen, wenn das nicht funktioniert.
Andere Frage, ne? Wenn es nicht die Bears sind, ist ja. Ben Johnson für dich der Nummer 1 Kandidat, der ein Headcoach werden muss? Wenn es nicht die Bears sind, wenn du dir nicht sagst, ah, die Bears sind besonders, aber wenn es nicht die Bears sind, wenn du sagst, pass auf, wir haben die Top 5 Headcoach-Kandidaten, die draußen sind.
Boah, ich glaube zum Beispiel, dass er bei den Patriots sich einen größeren Gefallen getan hätte, weil bei den Patriots...
Ich habe nicht gefragt, ob er zu wem gegangen wäre, ich habe gefragt, wo rankst du ihn ein? Ist er für dich der Nummer 1 Kandidat, wenn du...
Ich finde, es gibt nicht diesen einen Nummer 1 Kandidaten, um es pauschal zu sagen, gibt es einfach nicht. Es gibt Situationen, die du dir angucken kannst, wo du halt hingehen kannst und sagen kannst, ey, da gibt es ein gewisses Grundrisiko. Das ist ja das Einzige, was ich auch gerade sage, nochmal. Die Verpflichtung ist plausibel, ich verstehe es auch, ich verstehe auch den Hype um seine Person. Ich sehe lediglich, aber auch ich sehe in diesem Hiring trotzdem auch diese, wie komme ich betitelt, 10-15% Gefahr drin, dass das halt auch sich so umdrehen kann. Ne? Und das wird ja auch der Gedankengang von Ryan Poles gewesen sein, als er zum Beispiel in Dallas angerufen hat und sich von seinen 17 Leuten halt auch Mike McCarthy sich anhören wollte. Das ist ja das Einzige, was ich damit sagen will. Ich bin ja nicht komplett dagegen, dass es passiert
ist. Sagst du, war klare Nummer 1, also Ben Johnson ist die klare Nummer 1, die Bears hier vom Board nehmen, Coach Mark nehmen?
Definitiv. Also du musst dieses Risiko nehmen. Die Chance, dass er ein Sean McVay, ein Matt LaFleur, ein Kyle Shanahan ist einfach zu groß. Wenn er jetzt die andere Sorte dieser Offensive Gurus ist, die nicht funktioniert hat, so dann hast du es probiert, aber du kannst, also meiner Meinung nach, kannst du nicht schon wieder den defensiven Weg wählen, kannst nicht schon wieder den CEO-Type Weg wählen, weil du brauchst diese Offense, du brauchst diese Consistency im Building und du kannst dir nicht erleisten, dass, keine Ahnung, wenn der Trable reinkommt mit Josh McDaniels, ist jetzt ein scheiß Beispiel, wenn da irgendwer anders reinkommt, keine Ahnung, sagt, du willst Rabel und kriegst irgendwie hin, Liam Cohen dahin zu ziehen, weil du ihm mehr Geld gibst, der jetzt aber bei den Bucks ja auch verlängert hat, so, dann ist der nächstes Jahr auch wieder weg, hast du wieder ein neues Umfeld, wieder ein Quarterback. Also du brauchst diese Consistency offensiv, die holst du dir damit rein. Und für Ben Johnson macht es halt massiv Sinn, weil die Leute, die halt noch, oder die Stellen, die noch da waren, Jaguars ist balky, keiner will zu balky, Liam Cohen hat jetzt auch abgesagt, ne, das heißt, keiner will nach Jacksonville, was ich auch verstehen kann, weil der Typ sehr, sehr fragwürdiger GM ist. In Las Vegas hast du keinen richtigen GM, beziehungsweise hast du auch entlassen. Das heißt, da muss jemand Neues rein. Und bei den anderen Stellen hast du halt auch immer Jerry Jones hat eine GM-Frage. Ne? Also du hast eigentlich aus Ben Johnson dieses, okay, ich will einen established GM haben, der Sinn macht, den hast du eigentlich nur noch in Chicago, wenn du eine gute Situation haben willst. Und deshalb macht das aus seiner Sicht auch Sinn. Jetzt bin ich einfach gespannt, wer sind seine Koordinatoren, ne? Weil das ist, glaube ich, die Sache, die das Ding halt zum Laufen bringt oder halt auch zum Fallen bringt. Ne? Also das ist nämlich immer die Sache, über die wenig gesprochen wird. Ja, er bringt sein Offensive Scheme mit, aber welche Kontakte bringt er mit? Welche Defensive Coordinator bringt er mit? Welche Position Coaches bringt er mit? Ich meine, Dennis Allen ist jetzt schon wohl im Gespräch als Defensive Coordinator, ehemaliger Head Coach der Saints, der vorher auch Defensive Coordinator war, also hat zumindest Erfahrung. Aber das ist so die Sorge, die ich immer habe bei so Leuten, die aus einem System hochkommen und dann anfangen probieren oder probieren müssen, dieses System irgendwo zu replizieren, dass du eben nicht die Kontakte hast in der NFL, um halt da ordentlich zu hiren. Aber das haben wir damals bei dem Sean McVay auch gesehen, der sich sofort einen Wade Phillips geholt hat. Also ich glaube, dass auch einen Ben Johnson das hinkriegt und das ist, glaube ich, dann das, was jetzt wirklich interessant wird, wer wird im Coaching-Staff noch mit rüberkommen.
Und ich sag mal so, ne, also wenn Ryan Poles Ben Johnson zu sich gelotst hat und das und generell, also der Prozess ist ja genau das, was wir dann loben, dass du dir viele Leute reinholst aus College, also dir einfach alles mal anhörst und der Art und da richtig hinterher bist und alle Top-Namen irgendwie bei den Bears rumfliegen, ist auch eine historische Franchise, ist eine Riesen-Franchise, hat viel Kohle auch, dass sie auch in der Lage sein werden und zusammen können als Kollektiv mit so Namen, wenn du so Household-Names bist, auch in Dennis Allen, auch die Top-Koordinatoren mit nach Chicago zu bekommen. Also die Dynamiken da bleiben weiter entspannt. Das ist auch dann dieses Jahr wieder eine unfassbar spannende Off-Season für die Chicago Bears. Second Down, Freunde. Wer hat da den?
Wir haben es nicht aufgeteilt, Jan, diesmal. Das heißt, wir besprechen alle Themen zusammen. So haben wir es abgemacht. Das ist Lou Anarumo. Ist jetzt DC bei den Colts und wir haben auch schon eine Nachricht bekommen, dass man es nicht versteht, warum er immer noch einen Job hat oder warum er es immer noch hinkriegen will oder warum er es immer noch die Chance kriegt, in der NFL DC zu sein, weil es die letzten zwei Jahre ja wirklich nicht gut ausgesehen hat bei den Bengals. Vor allem dieses Jahr mit der Hauptgrund, warum die Bengals nicht in den Playoffs sind. Und ja, es ist ein interessanter Hire für die Colts, vor allem, weil sie ja einen DC entlassen haben, der eine noch schlechtere Defense gecallt hat. Wahrscheinlich kann man argumentieren dieses Jahr, in Gus Bradley, den haben sie jetzt gefeuert und holen jetzt Lou Anarumo rein. Ich mag es vom Fit her sehr, also ich wundere mich ehrlich gesagt, dass er sich für die Colts entschieden hat und nicht ein anderes Franchise, was vielleicht ein bisschen höher angesiedelt ist, weil ich halte sehr, sehr viel von ihm und aus den folgenden Gründen, er ist dafür eigentlich immer bekannt gewesen, die besten Quarterbacks der NFL halt alt aussehen zu lassen, allen voran Patrick Mahomes. Und das letzte Jahr davor, also das Jahr vor diesem Jahr, war ein bisschen davon geprägt, dass die Safeties kacke waren bei den Bengals und die sehr, sehr viele explosive Plays zugelassen haben, weswegen die Defense oft schlecht war. Dieses Jahr war die ganze Unit schlecht, aber man kann halt auch da drauf gucken und sich fragen, okay, wer spielt da überhaupt? Ne? Also ist jetzt auch nicht so, als wäre das irgendein Star-Studded Roster defensiv, was absolut alles wegperformt und er hätte es zum Underperformen gebracht. Was man, glaube ich, einfach sieht letztes Jahr, ist, dass die an Key-Stellen einfach Probleme hatten zu adjusten und dieses Jahr hat er auf jeden Fall auch Blame verdient für das, was er gemacht hat. Also ich will ihm ja gar nicht in Schutz nehmen, aber er ist halt einfach ein NFL-Veteran-DC, der schon sehr, sehr gutes Tape aufs Board gebracht hat, der weiß, wie die NFL funktioniert, der vor allem weiß, wie man eben in den wichtigen Spielen gameplant. Ne? Also nochmal zur Erinnerung, als die Bengals im Super Bowl waren, ne, war einer der Key-Faktoren, warum sie es dahin geschafft haben, eben genau diese Defense, die er hatte. Er hat Patrick Mahomes in der zweiten Halbzeit des AFC Championship Games aussehen lassen, wie Patrick Mahomes noch nie aussah in den Playoffs. Und dann im Super Bowl hat auch 23-20 gewonnen, also diese Rams-Offense bei
Eli Apple, Alter, in dem Jahr.
Ich meine, die haben zwar verloren im Super Bowl, genau, die haben verloren, aber die haben auch nur 23 Punkte zugelassen gegen diese Rams-Offense. Also das ist, ne, das ist nicht schlecht. Also der Mann hat schon sehr, sehr gute Runs hingelegt als DC und ich bin mal gespannt, ob er es schafft, bei den Colts Ähnliches zu machen.
Also ich sag mal eine Sache, ne, das ist ja bei den Bengals, sie hatten eine gute Defense-Season mit ihm, wo sie in der Top 10 waren und sonst waren sie halt average, was in Defense nicht schlimm ist. Also es ist einfach schwierig, in der NFL defensiv immer top zu sein und bei den Bengals, und das ist einfach wirklich so, nimm mir mal die aus den letzten 5 Jahren, die Big Splash Moves von ihnen in der Free Agency, die sie gemacht haben, um Defense-Spieler zu holen. Es ist eine poor Franchise, es ist einfach, also die sind keine Franchise, die viel investieren, alle ihre Investitionen, die größten ihrer Investitionen sind in die Offense gegangen, völlig richtig, ne? Du musst einen Joe Burrow bezahlen, du musst auch Joe Burrow beschützen, da fragen wir jahrelang nach, auch jetzt mit Jamar Chase, Justin Jefferson, so, das sind einfach die richtigen Moves, aber, und sie haben ja gute Defense-Spieler, ne? Hendrickson,
den haben sie geholt zum Beispiel,
ist ein überragender Edge-Defender, aber sonst ist es halt, es bleibt halt einfach aus bei ihnen, so, ne, die Big Investments und die Big Statements da auch zu machen, um auch diesen Super Bowl-Push oder um dieses Roster zu verbessern und über die lange Zeit und irgendwann, wenn du, also sag mal so, wenn du so überragender Defense-Coordinator bist, dann landest du halt, entweder bist du so alt wie Spagnuolo und schaffst es dann nach deiner Head-Coaches-Zeit mal, dich zur Ruhe zu setzen mit einem perfekten Team und bist dann auch hoch angesehen bei den Chiefs, weil du dann auch die Kohle bekommst und auch deine Super Bowls gewinnen willst, oder bekommst du halt deinen Headcoaches-Job, so, ne? Oder es passiert halt das, was jetzt passiert. Irgendwann stirbt dein Stil vielleicht aus und du wirst halt im falschen Moment vielleicht, wo du auch Verletzungsprobleme hast, wo dein Stil nicht mehr ganz passt und eine schlechte Saison hast, bist du halt raus, so, ne? Weil, wie gesagt, wenn er nicht geht, was fixt Zach Taylor sonst?
Ja,
aber dieses Jahr war bodenlos, ne? Also dieses Jahr 26 an Punkten, 30 an Red Zone Efficiency. Also dieses Jahr war wirklich Katastrophe. Das muss man einfach gesagt haben. Das sah gar nicht gut aus.
Ja, das Ding ist, was man ihm halt nachsagt, dass sein Scheme relativ kompliziert ist. Also das Ding ist, die laufen schon mit 9 Top 100 gedrafteten Leuten in ihrer Defense rum. Und laut Positional Spending war die Defense dieses Jahr die 4 teuerste der ganzen Liga. Ich vermute mal, das ist dann auch einmal einer der Mitgründe, warum man da die Reißleine gezogen hat. Fakt ist, dass sie in den letzten 1-2 Jahren aus ihren Rookies beziehungsweise gedrafteten Leuten dann doch nicht das rausgeholt haben, was sie dachten. Ich glaube, einer zumindest mit am meisten am Strugglen ist hier Cam Taylor Britt, der dieses Jahr, er war das, glaube ich, ne, mit dem Kommentar über die College Offense der Commanders. Er ist ja zum Beispiel jemand, der 2022 noch eine relativ starke Saison hat, aber auch mittlerweile jetzt seit 2 Jahren ein bisschen am Regressen ist. Muss man dazu noch eine Sache sagen, er ist nicht der einzige Mensch, der auf defensiver Seite gefeuert worden ist bei den Bengals, sondern auch Linebacker-Coach und D-Line-Coach wurden ebenfalls entlassen, also heißt, die Bengals haben so oder so da einmal, sagen wir mal, ich würde es immer noch als Alibi-Hausputz bezeichnen, weil man musste halt irgendwo den Boomer der Saison halt suchen. Und dadurch, dass man halt einfach 7 One-Score-Games verloren hat und oftmals einfach in Spielen war, in denen die Defense ja nicht ansatzweise irgendwas gestoppt hat, war das dann leider die logische Konsequenz für ihn. Aber ich bin da komplett bei euch. Ich glaube, die Colts haben da einen absolut richtigen Mann für sich geholt.
Ich finde bei den Colts halt, ich glaube, ähnliche Stärken, die er bei den Bengals hatte, wo er gut funktioniert hat. Ne? Hat eine gute D-Line, wenn Latu noch einen Schritt nach vorne macht.
Die hatte er bei den Bengals aber nicht.
Wie bitte?
Die hatte er dieses Jahr bei den Bengals
aber nicht. Dieses Jahr nicht, aber ja. Generell. Also wir können uns ja nicht nur auf ein Jahr beziehen, ja. Sondern auch ein bisschen Blick in die Zukunft, was er, weil er auch nicht wahrscheinlich nur für ein Jahr bei den Colts ist und kann auf jeden Fall bei den Colts, die ja einen ähnlichen oder ähnlich in den letzten Jahren war, was die Defense angeht, auch einfach nie special, viel kassiert, manchmal so mediocre oder medium dich im Spiel drin gehalten, das kann er dann auf jeden Fall elevaten. So. Und ich glaube, da ist das dann ein guter Fit für ihn.
Na, da bei Gus Bradley vielleicht auch nochmal, beziehungsweise was, mal gespannt, was die Colts halt jetzt gerade suchen. Colts Defense war vor allem, was die Scoring Defense angeht, einfach nur noch bodenlos. 2 Jahre in Folge 28. Dieses Jahr ein bisschen besser mit als 24. Du hast ja schon gesagt, Gus Bradley ja tendenziell eher jemand von dieser altbackenen Sorte. Bin mal gespannt, wie jetzt so die Transition reinkommt, wenn Anarumo, dem man ja nachsagt, dass er schematisch kompliziert ist.
Weißt du, was passiert mit Gus Bradley?
Ist er gerade schon irgendwo geheiert worden?
Nee. Aber wenn Brian Schottenheimer Cowboys Head Coach wird, kann ich dir 100% sagen, ist das der DC. Und dann drehe ich hier wirklich Kreise. Die kennen sich noch aus Seahawks-Zeiten damals.
Ja, macht Spaß. Schön. War Schott hier auch mit Gus bei den Jaguars damals?
Bei den Jaguars?
Gus Bradley war doch Jaguars Head Coach mal, oder nicht? War Gus Bradley?
Gus Bradley müsste so sein.
Gus Bradley war doch Head Coach.
Ja, du hast recht. Ja, es ist ja da auch wieder der Spruch, ne, one man's trash, another man's treasure. Also der eine mustert seinen Defense-Coordinator aus, der andere nimmt ihn sehr, sehr gerne und kriegt dann ja auch dann hier die Chance, sich dann nochmal zu revidieren und sich nochmal neu zu beweisen. Da auf jeden Fall für die Colts dann auch der richtige Move, ich glaube für Shane Steichen auch super, sich so einen Veteran dann reinzuholen, nochmal um seinen Job dann da zu sichern, um sich auch nochmal als Head Coach zu entwickeln, weil da ist dann auf jeden Fall auch nächstes Jahr eine sehr interessante Saison bei den Colts.
Also, er war bei den Jacks, aber nicht im selben Jahr wie Bradley.
Fuck. Es ist crazy, wir gehen nächstes Jahr einfach schon in Jahr 3 von Shane Steichen. Die Zeit fliegt so schnell. Wir gehen nächstes Jahr schon in ein Hot-Seat-Jahr von Shane Steichen. Das muss man überlegen.
Übrigens, so. Colts haben noch, nur der Vollständigkeit aber auch Dennis Allen interviewt, Wink Martindale, Steve Wilkes und Ephraim Bender, den ich nicht kenne.
Ich fordere auch einen Wink Martindale NFL-Comeback. Ich brauche den mal wieder
in der NFL. Der war auch bei den Falcons, ne?
Aber Wink Martindale? Als Interviewgast?
Der war bei den Falcons auch als DC-Vorsprecher, aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist.
Ja, kommen wir zum nächsten. Jemand kommt zurück, nicht nur zurück in die NFL, sondern auch zurück zu seinem alten Team. McDaniels wird wieder New England Patriots Offense of Coordinator. Da haben ja auch viele Leute interviewt, links und rechts, haben sich aber dann doch wieder entschieden, sich ihren alten Offense-Coordinator, der ja jahrelang mit Bill Belichick erfolgreich Super Bowls gewonnen hat, der die meiste Zeit von Tom Bradys Karriere die Begleitung war oder der wichtigste Mann dann, mit dem er gesprochen hat. Und Mike Vrabel hat sich jetzt auch dazu entschieden, sich den alten Patriot wieder ins Boot zu holen. Man muss dazu sagen, McDaniels war nie ein erfolgreicher Headcoach. Also seine Win-Percentage, der hat es wirklich zweimal geschafft. Das finde ich echt ein Hammer. Josh McDaniels hat es einfach geschafft, zweimal nur 2 Saisons als Head Coach zu verbringen und zweimal in der Saison gefeuert zu werden. Also auch das ist ja eine...
Und einmal vorher nicht anzutreten. Der Typ hat einen Track Record.
Ja.
Also stimmt, bei den Colts damals, ne?
Bei den Colts, wo er schon unterschrieben hat und dann einfach den Rückzieher gemacht hat und wieder zu Patriots gegangen ist.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
In Konsequenz sein Vater auf jeden Fall.
Ich will direkt nur so eins sagen. Der Typ hat jetzt schon...
Sag aber, sieht für mich aus wie ein Headcoach. Da bin ich ehrlich. Josh McDaniels sieht für mich aus wie ein Headcoach eigentlich. Ja,
das stimmt schon. Mit diesem Argo-Face und sowas. Das ist natürlich die Personalie, an der sich jetzt... Also das ist für mich schon NFL-Season 2025, Top 5, den haben wir uns rausgepickt, und den werden wir trashen, Person.
Das hast du so gut gesagt gerade. Dankeschön. Niemand gibt ihm gerade eine Chance. Alle sagen, schon wieder ein alter Patriot. Schon wieder ein alter Patriot, was soll Patriots das denn? Patriots Way. Ich denke mir so, ey, Typ,
Der hat halt, wie gesagt,
Der ist kein schlechter Offense-Coordinator gewesen, die gesamte Zeit. So,
der hat 6 Super Bowls gewonnen, ne? Also der ist bei allen 6 Super Bowls in der Brady und Belichick-Ära war er im Roster. Also der Mann ist auf jeden Fall, weiß, wie man ein OC ist. Ich habe vor 2 oder 3 Wochen, als wir Rabel besprochen, habe ich gesagt, ich hoffe nur nicht, dass er sich jetzt Josh McDaniels mit ins Boot holt. Ist absolut gebackfired, weil genau das ist passiert. Aber ich habe einfach nur gehofft, dass die Patriots vielleicht mal irgendeinen Shanahan oder so da reinbringen, May irgendwie mal was Cooles zu geben, aber jetzt haben wir wieder den Altbacken-Weg, den Patriot-Weg und keine Ahnung, du hast jetzt den Typ rausgeworfen, der für deinen Erfolg so verantwortlich war in Belichick, machst aber alles nach wie vor gleich und keine Ahnung, ob das dann am Ende wirklich so smart war.
Also ich sag eine Sache, ne? Und das ist,
ich will ihn gar nicht als Offensive Coordinator diskreditieren. Aber also der ist ein sehr, sehr guter OC.
Ich finde es gut, dass du jetzt, ich habe meine Bedenken oder bring zumindest mal meine Zweifel bei Ben Johnson mit rein. Du bringst sie jetzt hier gerade rein.
Ich glaube, der wird diese Offense sofort besser machen. Der wird Drake May besser machen. Der hat, wenn wir uns überlegen, die letzten beiden Super Bowls, die Brady gewonnen hat, vor allem den letzten, der Supporting Cast, der da rumgelaufen ist, der war ja alles andere als gut. Das war nicht gut mehr. Vor allem in den Jahren, wo dann ein Gronk mal ausgefallen ist, wo mein Edelman ausgefallen ist, weißt du, da ist ja niemand rumgelaufen, wo wir jetzt irgendwie sagen, boah, crazy. Klar, du hattest Brady, so das macht viel aus, aber du hast es trotzdem geschafft, eine absolute Baseline einer Offense zu spielen. Du hast immer ein parates Offensive Line Play gehabt, du hast immer irgendeine gute Offense gehabt, immer mit Antworten. Und das ist, glaube ich, einfach das, was für einen Drake May sehr, sehr wichtig ist. Also es muss vielleicht gar nicht der flashy Move sein, sondern einfach Consistency.
Ihr beobachtet, es geht da ganz falsch an die Sache dran. Ihr geht ganz falsch an die Sache dran. Ihr geht mit Tom Brady an die Sache ran. Ihr habt den falschen Quarterback, den ihr vergleichen müsst mit McDaniels. Ihr müsst Mac Jones ranziehen. Mac Jones, Junge, hat unter Josh McDaniels 4.033 Passing Yards gehabt, 24 Touchdowns und 15 Interceptions und ein 80er PFF-Grade in seiner Rookie-Saison gespielt. So. Danach hatte er einen 67er-Grade, dann einen 52er und dann haben die den rausgekickt. Josh McDaniels ist für eine hervorragende Rookie-Saison von Mac Jones verantwortlich, wo sie in die Playoffs noch mit reingekommen sind. Das ist doch die Referenz, die du doch hier brauchst. Das ist für mich die einzige Referenz, die du brauchst. Also Tom Brady schön hin und her und Super Bowls gewinnen. Salopp gesagt, ne, wenn du halt den Top-QB, den GOAT hast, ich glaube, das hilft dir so ein bisschen dabei. Aber Mac Jones so zu einer Saison zu führen, seinem Rookie-Jahr, auch nicht mit dem besten Supporting-Cast, ohne Edelman, ohne Gronk, so, in dem Jahr, wo du alle verlierst, auch übrigens Cam Newton in dem Jahr. Cam Newton hat nicht viel schlechter als Patriot gespielt, als er in den Jahren davor als Carolina Panther gespielt hat. Da war nicht die MVP-Cam Newton-Saison, aber als Offense-Coordinator hat er seine Quarterbacks immer produzieren lassen, so.
Glaubt ihr, der hat eigentlich im Keller so eine Box mit alten Patriots-Merch, den er so bekommen hat? Und der kommt jetzt so zum Training irgendwann mit so einem 2008er-Hoodie oder so?
Wäre auf jeden Fall real.
Und feiert sich dafür auch noch? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Weil die dürfen ja, also die haben ja irgendwann, die kriegen ja einen Haufen an Klamotten und dann wechseln die, dann sind die plötzlich Raiders Head Coach und dann können die Klamotten ja nicht mehr anziehen. Ich frage mich dann immer, ob die wegwerfen, ob die spenden oder ob die einfach in so eine Box als Anhängsel in den Keller tun und ob sie die dann wieder zurückholen. Weil es ja das dritte Mal, dass er wieder da ist.
Lass uns mal kurz denken wie ein Multimillionär. Ich wette mit dir, der schmeißt einfach alles weg, außer von irgendwelchen Spielen, die irgendwie mal wichtig gewesen sind. Dann da vielleicht holt er.
Das ist wahrscheinlich die richtige Herangehensweise. Aber Rabel hat seinen Staff schon fertig, ne? Also so zumindest seine Leitenposition. Also er hat jetzt einen OC Josh McDaniels reingeholt und DC wird anscheinend Terrell Williams, der letztes Jahr D-Line-Coach bei den Lions war, aber mit Rabel schon von 2018 bis 2023 in Tennessee war und da sogar schon so viel Vertrauen von ihm hatte, dass er teilweise als Preseason-Head-Coach fungiert hat. Also hat sein Staff, seine Guys auf jeden Fall direkt mit ins Boot geholt und der Patriots-Coaching-Staff steht soweit zumindest auf den führenden Positionen.
So, ja. Also von mir hörst du nicht viel Negatives dazu.
Nee, von mir auch nicht. Ich finde es nur on brand wieder. Es ist einfach...
Es ist on brand. Es ist, guck mal, es ist im Endeffekt das perfekte Hiring für alle Beteiligten. Guck mal, die Öffentlichkeit kann ich jetzt das Maul zerreißen und alles mögliche hochkristallisieren, was man so hochkristallisieren möchte und dabei ignorieren, dass der Mann, wie du schon gesagt hast, 6-mal einen Super Bowl gewonnen hat, weil es halt jetzt der einfache...
Der war nicht schlecht als Offenskoordinator,
ja, weißt genau, du,
der war
nicht schlecht genau,
in dieser Position, aber war Josh McDaniels nicht schlecht.
Der wäre haargenau, das Bingo-Kärtchen für ihn ist, der war nie erfolgreich als Head Coach, interessiert halt in dem Fall gar keiner, der hat bei den Colts damals zurückgezogen, was muss das für ein Mensch sein, das wird der zweite Punkt sein und... alles Sachen, die nichts damit zu tun haben werden und dann werden wir alle nächstes Jahr in der Season gucken und ich spiele einen grundsoliden Schuh weg.
Nicht bei uns, also bei uns wird der fair behandelt.
So. Weißt du, was eine geile Story noch wird. Nein. Nehmen wir mal an, das funktioniert alles. Weil ich hatte schon den Satz eingeschrieben, wieder hier Einstein-Zitat, ne? Also die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Resultate zu erwarten, ja. Wo ich mir gedacht habe, warte mal, so als Patriots würde ich das auch machen, weil dann gibt es ja noch die andere Seite des Arguments, so never change a winning system.
Und the best predictor of the future is the past.
So, und der hat ja gewonnen, also die haben ja gewonnen unter ihm. Ne? Ja? Also das Gleiche zu machen, in dem Fall ist ja nicht Wahnsinn, sondern einfach wahrscheinlich für die in deren Augen der smarte Move.
Die wollen auch mal 6 gewinnen.
Genau.
So.
Kann ich mir jetzt schon sagen, nehmen wir mal an, das Ganze funktioniert, es wird gut, wie wir predikten, Drake May ist gut, wie wir predikten, dann sind die Patriots in 2 Jahren gut, 3 Jahren gut vielleicht, haben einen super Roster, sind wieder ein Super Bowl-Team. Dann kommt die Belichick-Diskussion, die es ja schon gab, als Brady mit den Bucks gewonnen hat. Komisch, jetzt ist Rabel mit Josh McDaniels im Dings, alles ist gleich, die sind schon wieder erfolgreich, oh, krass, Belichick damals einfach nur Nein, am Social laufen.
Nein, das
es wird kommen. Aber, es wird kommen. Ja, es ist ja nicht das, was ich glaube.
Aber doch nicht es ist von uns.
Nein, ich sage doch gar nicht von uns. Ich sage, das wird eine Storyline sein, mit der wir uns befassen müssen, worauf ich jetzt schon keinen Bock habe.
Ich wink dann
einfach nur ab. Wenn das funktioniert hat.
Ich wink dann einfach nur ab.
Und ja, sag, aber das sage ich ja nur. Das ist wieder Hill Storyline. Ich
kläre das mit Bill Belichick persönlich.
Weil es ist ein astreiner AB-Test. Die einzige Variable, die sich geändert hat, ist Quarterback, ist eine große Variable. Und Headcoach ist eine sehr große Variable. Aber wenn das wieder funktioniert mit allen, mit demselben Approach, das wird schon witzig.
Josh McDaniels hat immer einen besonderen Platz beim Herzen. Josh McDaniels muss damals der Coach gewesen sein, der Tim Tebow gedraftet hat.
Ja, bei den Broncos.
Ja, er muss Tim Tebow gedraftet haben und wollte auch an Tim Tebow festhalten. Und das hat ihn dann auch mit den Job gekostet, weil die gesagt haben, auf gar keinen Fall. Nicht, machen wir hier nicht.
Geile Trickplays macht er auch immer, ne?
So. Ja, also ist ein Top-OC, auch da nochmal. Ne? Wir können da immer was links und rechts zerreden und so, aber am Ende, das ist ein Top-OC. Vikings.
Können wir eigentlich das Gerücht erzählen?
Welches?
Was es um ihn gab im europäischen Raum?
Ach so, klar. Dass er es gab Gerüchte, dass er nach Europa kommen wollte, so wie jetzt Jack Del Rio.
Ich habe dasselbe gehört und noch nicht mal von euch beiden.
Was hast du denn gehört? Was hast du denn gehört?
Mehr möchte ich gerade nicht sagen, weil ich die persönlichen Lieferanten.
Ich überlege gerade, ob wir uns damit irgendwie irgendwo in Ohren verschießen.
Warum?
Ja, eben, deshalb
will ich das auch nicht. Allegedly, ich habe das auf der Straße gehört.
Ich habe es auch on the street. It was a word on the street.
Ja, und es war ein deutsches Franchise, was auch am Rhein liegt. Das könnt ihr euch mal überlegen, welches es war.
Yes.
Hat vielleicht sogar den Namen im Namen des Flusses. Weiter geht's.
Kevin O'Connell, der kommt nicht nach Deutschland.
Hä? Keine Stadt in NRW liegt am Nil.
Egal.
Der schlechte Witz ist bei dir jetzt nicht angekommen.
Ich weiß nicht,
Kevin O'Connell, der kommt nicht zum Rhein.
Im Namen, sorry, ich muss mir jetzt den Witz erklären, sonst kippt er ja gleich vom Stuhl. Daniels, der Nil, der Fluss.
Boah, da ist ja so ein Hahn herbeigezogen.
Ja,
der ist so
absolut, deswegen war ich auch schlecht.
So, ich habe meinen überragenden Übergang versaut. Kevin O'Connell kommt nicht an den Rhein, nicht nach Deutschland, nicht nach Europa. Der hat nämlich eine fette Verlängerung unterschrieben bei den Minnesota Vikings. Was eine Überraschung. Also was eine Überraschung.
Water is wet.
Ja, was?
Ja.
Water is wet, morgen geht die Sonne auf, abends geht es wieder unter.
Im Football gewinnt das Team, was am Ende die meisten Punkte macht.
Ja, so ist das, ne? Und jeder will gewinnen. Kevin O'Connell bleibt Head Coach der Minnesota Vikings.
Der will?
Minnesota Vikings. Jetzt die Frage, habt ihr schon gelesen, wie lang es sein soll? Ich habe nur gesehen, es ist ein...
Ich habe es gesucht eben, ich habe es nicht gefunden.
Ich habe es auch nicht gesucht.
Überall steht einfach langfristiger Vertrag.
Es steht Multi-Year überall. Ja. Aber sie haben ja den GM, sind sie wohl auch im Gespräch jetzt, mit Crazy quasi das Gleiche zu tun. Also sieht so aus, als hätten die Vikings für die nächsten zumindest paar Jahre ihre Front Office und Head Coach Position locked in. Und das ist ja, glaube ich, alles andere als schlecht. Nur die Chiefs, Bills, Lions und Ravens haben mehr Spiele gewonnen als O'Connell mit den Vikings im selben Zeitraum. Also das ist ein Top 5 Head Coach in der NFL und macht schon Sinn, dass du den hältst. Vor allem mit diesen Trade-Gerüchten, die letzte Woche mal irgendwann durchgeflogen sind, die ich nie geglaubt habe. Aber kannst ja mal gucken, was so ein Milliardär-Owner, wenn er sowas sieht auf irgendeiner Seite, dann denkt, oh shit, ich muss vielleicht was machen und zack, ist es da.
Meinst du, das war installiert von der Agency?
Bestimmt.
Instruiert.
Der hat in seinem Leben noch nie mehr Leverage gehabt, um nochmal Geld zu verdienen. Ich habe Sam Darnold gemacht. Give me my money.
Give me Valentin to my staff.
Ja. Jetzt ist die Frage, was die nächsten Jahre dann auch passiert bei den Vikings, ne? Auch wieder Sam Darnold. Aber sonst, also ich meine, wenn es einen plausiblen Move gibt, dann ja den. Also du hast einen Coach, der jetzt in drei Saisons mit im Endeffekt drei verschiedenen Quarterback-Situationen, Konstellationen konstant gewonnen hat in den beiden Jahren, wo er seinen Starting-Quarterback hatte, ist er beides Mal in die Playoffs reingekommen, hat sogar einmal die Division gewonnen mit den Minnesota Vikings, hat dann zweimal in der ersten Runde in den Playoffs verloren, ja, so be it.
Gegen Daniel Johnson, die Giants kann man mal verlieren.
So, in dem einen Jahr ist seine Defense schlecht, in dem anderen Jahr trifft er vielleicht verliert er in den Playoffs, können wir wieder sagen, ist kein Playoff-Coach, warum verkackt er in den großen Momenten, aber das Wichtigste ist, dass du überhaupt da reinkommst und dass du viele Spiele gewinnst, bis du mal den richtigen Typen hast, hat es mit Sam Darnold gemacht, hat es mit Kirk Cousins gemacht, in seinem mittleren Jahr, wo sie immer noch nicht komplett scheiße waren, hat er es ohne Justin Jefferson über weite Saison gemacht, hat es mit mehreren Quarterbacks gemacht, mit dem Dobbs, mit dem Mullins und so weiter und so fort, also.
Er ist auch erst der erste von zwei Menschen oder Coaches in der NFL, der es geschafft hat, irgendwie in den ersten drei Jahren 13 plus Siege zu holen mit zwei unterschiedlichen QBs, ne? Also irgendwie so Geschichten. Da muss man ja auch wieder sagen, die NFL ist ja, sagen wir immer so schön, eine sehr, sehr kurzlebige Liga, ne, wo ja sehr, sehr, sehr viel Short-Term auch geguckt wird. Und oftmals eher in negativer Sicht, ne, dass man sich auf Dinge einschießt und sehr, sehr viel Schnappatmungshandlungen ja auch vorkommen kann. Hier muss man ja sagen, es ist einfach mal die andere Seite und die schöne Seite, wo jemand in kürzester Zeit sich so manifestiert hat und so als richtiger Griff bestätigt hat. Und dementsprechend, wie gesagt, verstehe ich voll und ganz, hat ja auch mit Brian Flores, muss man ja auch dazu sagen, noch einen unfassbar geilen DC mit an Bord geholt. Ist im Lockerroom unfassbar beliebt, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, das sollte man auch nochmal erwähnen. Ist ja vor allem bei dem leider verstorbenen Cornerback, der auch nochmal sehr, sehr deutlich geworden, als er ja sogar hingegangen ist und die Rede bei dieser bei der Messe gehalten hat oder bei dieser Abschlussfeier. Heißt, wie gesagt, rundum, beste, von den vier Sachen, die wir jetzt durchgearbeitet haben, beste Entscheidung. Ja. Beste und klarste beste Entscheidung, die man treffen konnte.
Habe ich darüber nachgedacht. Ben Johnson wird jetzt Head Coach und Playcaller bei den Bears, was ja ein bisschen, oder es wird eine schwierigere Aufgabe, weil er viel mehr Verantwortung hat. In der Division mache ich das Argument, dass er Stand jetzt der drittbeste Offensive-Minded Head Coach nur ist. So, ne? Und das spricht ja nochmal, wie stark diese Division ist, ne? Weil er Matt LeFleur und Kevin O'Connell musst du erstmal vorbeiziehen. Jo. Beide sehen übrigens, also das sind ja wirklich Ebenbilder von Head Coaches, Valentin. Oder?
Ja, wunderbar.
Wenn du Kevin O'Connell anguckst und du bist Owner der Vikings, wie lange brauchst du, um den noch zu verlängern?
Ich würde mir nicht sein Aussehen angucken und anhand dessen die Entscheidung treffen, sondern was er auf dem Platz gemacht hat.
Meine Güte, du wolltest oberflächlich jetzt ja, auch ausklingen lassen.
Ich will es aber oberflächlich nicht so beantworten.
Ach Mann,
ey. Ja.
Ich überlege noch, ob ich irgendwen finde.
Wer kein Headcoaching gesichert oder hatte?
Ich sag ganz ehrlich, zum Beispiel, wer eigentlich ganz gut war, immer als Offense-Coordinator, aber ich glaube auch Shane Steichen. Hat er ja einen Head-Coaches-Look? Nochmal zum Abschluss. Sorry.
Das ist für mich auch, es ist diskutabel.
Was mit Freddy Kitchens? Der hat die übelste Vibes.
Freddy Kitchens?
Nein.
Ich sag dir sorry auch, warum heiern die Colts immer so Accountant-Gesichter? Als ob das irgendwie so die Schichtleiter bei DPD sind.
Ben Johnson sieht jetzt auch nicht aus wie...
Da, wobei, das Ding ist, Ben Johnson kriegt sich am Wochenende mal sehr gut verkleidet. Mit der Kappe und mit diesem tiefgrimmigen und diesem und weiß nicht, der hat doch.
Nee, Ben Johnson, sag ich ehrlich, der muss
aber auch noch was dafür tun. Da bin ich auch bei.
Der hat ein markantes Gesicht. Markantes Gesicht, guck mal, von Seitenprofil. Ja. Sag ich ganz ehrlich, Schokoladenseite ist okay.
Einfach nur jung. Aber da, diese auch die Jacke, die er trägt, ist passend dazu. Also doch, wirklich. Du hast gar, weißt du, hast,
ich habe keine Lust auf diese Diskussion, ich ganz ehrlich.
Wir beachten alles hier in kleinst faktischen Sachen und bist nicht mal bereit, in 3 Minuten deines Lebens abzugeben, um in Oberflächlichkeiten auszuatmen.
Also ich habe jetzt schon mehrfach bewiesen, dass ich sehr bereit bin dazu, hier komplett abzudriften, aber da will ich wirklich nicht hingehen gerade.
Ach Gott, ey.
Benjamin David Johnson, so ist der volle Name. Es gibt auch einen Ben Johnson, Leichtathlet, nicht zu verwechseln, der wurde nämlich lebenslang gesperrt für Doping.
Ganz ehrlich, BDJ... Als Nickname?
Was?
Aura. Ach, aber auf Namen achten ist jetzt okay, oder was? Ich weiß.
BDJ?
Versuche hier was BDJ. Aus dir rauszukitzeln.
Gott sei Dank ist das D dazwischen, Junge.
Naja.
Lass mal beenden.
Heute dann das längere Format.
Nicht drüber nachgedacht.
Das war's mit Four and Out von Focus.
Focus.
Football.
Four and Out gibt's überhaupt nicht.
Was?
Four and Out gibt's überhaupt.
Oh Gott sei Dank, ich habe doch gerade was ganz anderes verstanden.
Ja, ich auch, ja. Aber alles gut.
Tschö, Freunde. Tschö, der Waldi muss ins Bett.
Was hast du verstanden?